Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Es geht wieder los mit den Drohgebärden in London. Kurz bevor die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen morgen in die nächste Runde gehen, wird der britische Premier Boris Johnson wieder laut und setzt einfach mal ein Ultimatum. Entweder, so die Ansage Richtung Brüssel, gibt es bis 15. Oktober eine Einigung oder es wird kein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU geben. Vera Hobhouse, Abgeordnete der Liberalen im britischen Parlament, war heute Morgen bei uns im Programm und hat klargemacht, dass sie sich eigentlich über nichts mehr wundert.
Ihre deutschen Hörer müssen wirklich erkennen, dass Boris unser Trump ist. Ja? Der agiert politisch ganz anders, als man das so gewohnt ist. Und die Rationalität ist ganz aus der Politik verschwunden. Und es geht eben auch viel um Fake News. Und die Presse hier in Großbritannien ist auch sehr rechtsgerichtet. Insofern ist Politik für Leute wie mich in Großbritannien im Moment wirklich schwierig.
Ja, und schwierig bleibt es auch für die EU. Burkhard Birke ist bei mir im Studio, er immer wieder für uns aus London berichtet hat. Wieder die Drohung eines No-Deals von Johnson. Also alles beim Alten?
Es ist ein Déjà-vu, was wir jetzt hier erleben. Nur dieses Mal wird es wirklich ernst. Denn wir müssen uns mal vor Augen halten, am 31.12. läuft ja die Übergangsfrist aus. Das heißt, bis dahin gelten EU-Richtlinien, gilt der freie Personen- und Warenverkehr. Und danach, was ist danach? Und genau darum geht es ja jetzt bei diesen Verhandlungen. Und nun wird darüber spekuliert auf der Insel, ob Boris Johnson blufft und Druck auf die EU machen will, um Zugeständnisse zu erwirken, oder ob er, wie er sogar selbst behauptet, von Anfang an gesagt habe, wenn es keinen Vertrag gäbe, dann wäre das ein gutes Ergebnis für Großbritannien. Die Zeit läuft bis zum 15. Oktober. Dem EU-Gipfel bleibt aus Sicht von Boris Johnson eben nochmal Gelegenheit, die Divergenzen zu überkommen und dieses Abkommen nach dem Brexit auszuhandeln.
Der No-Deal ist ja nicht die einzige Drohung, die im Moment auf dem Tisch liegt, sondern Johnson droht auch tatsächlich damit, Teile des Austrittsabkommens von Januar außer Kraft zu setzen. Was hieße das denn konkret?
Nun, das ist ein etwas komplexes Thema, denn die britische Regierung will wahrscheinlich schon übermorgen einen Gesetzesentwurf einbringen, um den Binnenmarkt auf den britischen Inseln im Vereinigten Königreich zu regeln. Wir wissen ja, dass mit dem Brexit ein sehr schwieriges Nordirland-Protokoll ausgehandelt worden ist, weil es keine harte Grenze geben darf zwischen Nordirland und der Republik Irland, diesem EU-Mitglied, was heißt, dass de facto eine Zollgrenze in die Irische See kommt. Und das heißt auch, dass de facto, wenn wir jetzt keinen Vertrag bekommen, müssten nämlich nordirische Firmen Zölle und Ausfuhrpapiere machen, wenn sie irgendwas auf die Hauptinsel liefern, nach London beispielsweise. Und das soll jetzt unter anderem umgangen werden durch eine Regelung, dass das nicht der Fall ist, weil Nordirland ist ja großer Bestandteil des Vereinigten Königreiches. Und da will man Regeln schaffen. Also es droht hier, dass diese Regel ausgehoben wird, dass man eben nicht Nordirland wirklich in der Zollunion lässt und zweitens, dass man nordirischen Firmen auch mit Staatsgeldern unter die Arme greifen können. Das wäre ein klarer Vertragsbruch des Nordirland-Protokolls, des Brexit-Vertrages. Und das hat natürlich einen Aufschrei der Entrüstung nach sich gezogen. Deshalb hat Umweltminister George Eustice heute Morgen im Fernsehen gebremst und hat versucht, das ein oder andere klarzustellen. Hören wir, was George Eustice dazu sagt.
Ich möchte betonen, dass wir im gemeinsamen Ausschuss noch an den Details arbeiten, damit das Nordirland-Protokoll umgesetzt werden kann. Wir fühlen uns daran gebunden. Es ist Teil des Austrittsabkommens. Für den Fall jedoch, dass am Ende juristische Unklarheiten, etwa bei Ausfuhrpapieren oder so, existieren, müssen wir den Unternehmen die nötige Sicherheit geben.
Soweit also der britische Umweltminister. Nun steht ja morgen die nächste Verhandlungsrunde an. Letzte Woche hat sich schon der EU-Unterhändler Michel Barnier wenig optimistisch geäußert, absolut enttäuscht und frustriert. Wo stockt es denn? Was sind dann nach wie vor die Hauptknackpunkte?
Nun, es hat sich nichts bewegt und die zwei Hauptknackpunkte sind einmal, was die Briten und die Europäer als Level Playing Field bezeichnen und der Fischfang. Level Playing Field heißt, dass man Wettbewerbsregeln auf Augenhöhe macht, die gleichen Bedingungen für alle. Man will nämlich verhindern, dass Großbritannien niedrigere Sozial- und Umweltstandards einführt und womöglich über Staatshilfen Firmen subventioniert und damit Dumpingpreisen auf den europäischen Markt kommt. Und da weigern sich die Briten, weil sie das als Souveränitätseinschnitt sehen. Hinzu kommt, dass auch noch der EuGH, der Europäische Gerichtshof, als Schiedsgericht sein soll. Das ist ein rotes Tuch für die Briten. Fischfang, zwei Worte dazu. 60% der Fische in britischen Gewässern werden von anderen Fischern aus anderen europäischen Staaten gefangen. Das ist den Fischern dort ein Dorn im Auge. Und man will die Fischfangquoten jedes Jahr neu aushandeln und regeln, sozusagen auch als Hebel. Das sind die beiden großen Knackpunkte. Natürlich muss man auch über den Zugang der Londoner City, der Finanzwelt, auf den europäischen Markt reden. Und man muss über solche ganz praktischen Dinge wie Gesundheits-Krankenversicherungskarte, Schutz, gegenseitige Abkommen in diesem Bereich und den Zugang Großbritanniens zu den EU-Forschungsprogrammen und Erasmus beispielsweise sprechen.
Gucken wir einmal auf die andere Seite. Der Gegenspieler von Michel Barnier ist quasi bei den Briten David Frost. Und der hat letzte Woche das erste lange Interview gegeben und gesagt, die EU wolle einfach nicht akzeptieren, dass Großbritannien künftig eben in Schlüsselbereichen eigene Wege gehen will. Ist da überhaupt irgendwas dran?
Ja, in der Tat. Denn natürlich wollen die Briten dann nicht von der EU-Kommission in Brüssel diktiert bekommen, wie sie ihre Marmelade herzustellen haben. Genau deshalb sind sie aus der EU rausgegangen. Und genau das sind so die Knackpunkte. Einerseits muss man gleiche Wettbewerbsbedingungen haben, aber man will Freiheit haben, damit man auch mit anderen Ländern Freihandelsabkommen abschließen kann. Also, dass die EU-Kommission immer noch reinregieren könnte und der EuGH, der Europäische Gerichtshof, die oberste Schiedsstelle ist, da kann man sagen, haben die Briten einen Punkt, denn sie wollten mehr Souveränität und die würde ja eingeschränkt, wenn das in einem Freihandelsabkommen dann entsprechend geregelt wird. Also das wird eine ganz harte Nuss, das zu knacken.
Viel Zeit bleibt nicht mehr. Ende des Jahres endet die vertraglich ausgehandelte Übergangsphase. Ja, was glauben Sie, worauf läuft das jetzt hinaus? Kann Großbritannien wirklich einen ungeregelten Brexit wollen?
Ich glaube, dass einige Leute, und ich zähle meinen früheren Journalistenkollegen Boris Johnson auch dazu, ihn durchaus wollen. Ja, ich glaube. Und er hat den unglaublichen Glücksfall, dass es Corona gibt und er alle wirtschaftlichen negativen Folgen, die zwangsläufig mit einem harten Brexit kommen, auf eben die Corona-Pandemie schieben kann und eben man nicht klar auseinander dividieren kann, was ist dem Brexit zuzuschreiben, was ist Corona. Dass natürlich Boris Johnson so womöglich auch zum Totengräber des Vereinigten Königreiches werden könnte, ich weiß nicht, ob ihm das so bewusst ist, denn Nordirland könnte wegbrechen und sich an die Republik Irland anschließen. Das ist ja sogar vertraglich im Friedensabkommen geregelt. Und in Schottland, das haben wir gerade letzte Woche erlebt, steigt die Zustimmung zur Unabhängigkeit und hat die First Minister, also die Regierungschefin Nicola Sturgeon, angekündigt, dass sie ein Unabhängigkeitsreferendum Nummer 2 haben will und dass die nächste Wahl im Mai zum schottischen Parlament sozusagen eine Vorabstimmung ist über den Willen der Schotten, unabhängig zu werden und EU-Mitglied wieder zu werden.
Burkhard Birke, vielen Dank.